Ja, guten Morgen. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung hier nach Helmeroth und ich freue mich, dass ich ein bisschen was über Kasachstan erzählen darf. Ich bin ja Evangelist im Missions- und Bildungswerk Neues Leben, aber ich darf im Rahmen dieser evangelistischen Tätigkeit auch in Kasachstan aktiv sein und bin so zweimal im Jahr in Kasachstan. Und ihr habt die Arbeit auch schon wunderbar unterstützt, mit Hilfsgütern zum Beispiel und Spenden. Und ihr habt auch weiterhin die Möglichkeit, die Arbeit zu unterstützen. Ich möchte euch heute mal so ein bisschen mit reinnehmen, was uns aktuell bewegt. Ich starte meistens mit dieser Folie. Da sieht man, dass Kasachstan der Mittelpunkt der Erde ist. Großes Land, achtmal so groß wie Deutschland. Und hier nochmal so eine Nahaufnahme, die auch zeigt, was so drumherum ist. Man könnte fast sagen, drumherum herrscht Krieg im Norden Russland. Hier sehen wir den Iran, den Persischen Golf. Und Kasachstan ist ein sehr friedliches Land, muss man sagen. Das sind ja Muslime, hauptsächlich die Kasachen sind Muslime. 12 Millionen Muslime, 4 Millionen Russen leben dort. Und das Besondere ist, dass man in so einem muslimischen Land und auch autoritär geführten Land so viele Möglichkeiten fürs Evangelium hat. Das ist außergewöhnlich, wirklich. Es gibt zwar auch Repressalien, Gemeinden stehen unter Druck, manche werden mit Strafen belegt oder auch eingesperrt, aber das ist punktuell. Im Großen und Ganzen herrscht eine große Offenheit und wir können immer rein und raus, müssen so auf so ein paar Dinge achten, können nicht so offiziell missionieren, also Mission ist offiziell verboten, aber es gibt eben viele Möglichkeiten und das will ich euch mal so kurz zeigen und mit hineinnehmen. Hier nochmal die Karte von Kasachstan oder vielleicht noch vorweg. Das Besondere ist, dass die Geschichte der Gemeinde Jesu in Kasachstan sehr jung ist. Die Kasachen sind eigentlich erst in den 90er Jahren zum Glauben gekommen. Man wusste Anfang der 90er Jahre nur von 5 an Jesus gläubige Kasachen. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist noch gar nicht so lange her. Und in den 90er Jahren kam dann so eine Erweckung. Da kamen so 10.000 Kasachen zum Glauben. Und das Besondere ist, dass die Kasachen oder viele Kasachen, die meisten Kasachen, die Deutschen lieben. Und das hat mit der russlanddeutschen Geschichte zu tun, mit den vielen Russlanddeutschen, die dort gelebt haben. Die Kasachen mögen die Russen nicht im Großen und Ganzen und sie mögen auch die Amis nicht. Da sind sie auch skeptisch. Aber wenn die Deutschen kommen, dann sagen sie, oh, wir hatten deutsche Leute bei uns im Dorf, das waren gute Menschen. Ja, ihr seid herzlich willkommen. Sie haben sowieso eine große Gastfreundschaft, das ist ein hoher Wert bei den Kasachen, wie überhaupt im Orientalischen. Und das bietet uns eine riesige Chance. Deswegen ist es mein Ziel, immer möglichst viele deutsche Menschen mit nach Kasachstan zu nehmen. Und in diesem Jahr haben wir allein 9 Reisen nach Kasachstan mit insgesamt 70 bis 80 Leute, die mit nach Kasachstan kommen. Das ist sehr schön. Und vielleicht bist du beim nächsten Mal auch dabei. Also das ist so ein Projekt, was einen Schwerpunkt bildet, unsere Optikerarbeit. Wir gehen jetzt wieder im Mai mit 5 Optikern und einem Team, Kinderteam, Übersetzer dorthin. Wir unterstützen speziell Gemeindegründungsarbeiten unter den Kasachen in den Dörfern. Es herrscht eine große Armut, teilweise, obwohl Kasachstan eigentlich ein reiches Land ist, gibt es auf der anderen Seite sehr, sehr viel Armut. Menschen können sich nichts leisten, erst recht keine Brille. Und wenn die dann einen Sehtest bekommen und eine Brille bekommen, dann ist die Freude natürlich riesengroß und dann öffnen sie sich auch oft und wir sehen, dass Gott dann Menschen vorbereitet hat. Silas, vielleicht kannst du mal weiterschalten. Jetzt geht's. Das sind ganz viele Reaktionen. Hier habe ich das versucht, ein bisschen einzufangen, wie emotional das dann ist. Dann bricht das Eis. Am Anfang sind sie skeptisch, weil sie es nicht gewohnt sind, irgendetwas geschenkt zu bekommen. Sie denken, da ist doch ein Haken dran, da stimmt doch irgendwas nicht. Und wenn sie dann merken, dass wir es gut meinen und die Liebe Gottes da so zu den Menschen fließt, dann passiert sehr viel. Es ist immer sehr emotional. Da kommen auch Leute zum Glauben vereinzelt. Es entstehen Hauskreise von Brillenträgern, also die nachher dann eingeladen werden zum Bibellesen und so weiter. Genau. Kinder spielen dann immer auch eine große Rolle. Ja, und das ist ein anderes Projekt hier, was ich euch mal ganz kurz vorstellen möchte. Ich war im September dort in Taldykorgan. Das ist im Südosten. Das sind Waisenkinder, also ehemalige Waisenhauskinder, die sind bis 17 Jahre im Waisenhaus, aber manche werden dort auch einfach abgegeben oder von den Behörden aus Familien rausgenommen, ins Waisenhaus gesteckt. Das ist ein bisschen anders wie bei uns. Und das ist ein großes Problem in Kasachstan, dass sie dann mit 17 Jahren praktisch entlassen werden, aber nicht lebensfähig sind und dann keine Orientierung und keinen Halt haben und in der Kriminalität landen, in der Prostitution, Menschenhandel spielt da eine Rolle, die werden oft abgefangen. Also man weiß, dass 70%, statistische Zahl, 70% dieser Jugendliche werden nachher strafrechtlich verfolgt. Und das ist wirklich eine große Not. Und da haben wir verschiedene Projekte, hier auch eins in Taldykorgan, links das Bachit und Shinar, die sich um diese jungen Leute kümmern. Wir machen schon seit 3-4 Jahren Camps, Jugendcamps, auch mit Leuten hier von Deutschland. Auch jetzt ist wieder eins geplant und steht kurz bevor. Morgen Abend treffen wir uns zur Besprechung. Und verbringen Zeit mit diesen jungen Menschen. Und hier Viktor zum Beispiel, der erzählt seine Geschichte. Er ist mit 5 Jahren mit seinem Bruder in diesem Waisenhaus von seiner Mutter abgegeben worden. Und er hat immer gewartet, dass seine Mutter wieder kommt und ihn abholt. Aber sie kam nie und hat ihn nie abgeholt. Mit 12 Jahren hat er das realisiert, dass seine Mama wohl nie mehr kommen wird. Und lange Geschichte kurz. Vorletztes Jahr bei dem Jugendcamp bekam er eine Bibel dann geschenkt, die hat er durchgelesen und letztes Jahr im Camp hat er sich dann bekehrt und wollte sich auch gleich taufen lassen. Das war großartig. Seine Frau Nasti ist dann auch zum Glauben gekommen. Also viele von diesen weißen Kindern haben auch wieder Kinder. Hier, das ist ein Haus, das wir letztes Jahr erworben haben. Das war ein Riesenprojekt für uns als relativ kleines Missionswerk. Und wir haben das umgebaut. Wir waren mit 12 Handwerkern dort und haben in 8 Tagen praktisch dieses Haus kernsaniert. Das ist für mich ein Wunder, wie das passieren kann. Also es mussten viele Wände rausgerissen werden. Es sind 3 neue Bäder entstanden, komplett neue Elektrik, komplett neue Heizung und Wasser, Abwasser und so weiter, sanitär. Neue Fenster rein. Es ist also unglaublich, was innerhalb von 8 Tagen 12 Männer schaffen können. Und das sind Bilder jetzt von hinterher. Sie treffen sich dort 3-mal die Woche. Das hat eine richtige Dynamik erfahren. 50 von diesen Jugendlichen kommen hier. Unten links seht ihr, das sind schon die Kinder, diese Kinder. Und es ist eine wunderbare Arbeit. Sie werden da aufs Leben vorbereitet und kommen eben auch in Berührung mit dem Evangelium. Ja, das den kennen einige vielleicht auch, der Alex Zöller, SRS. Also das ist eine super Kooperation. Er hat vor einigen Jahren mit Fußballcamps begonnen. Mittlerweile hat er ein Netzwerk dort aufgebaut in Kasachstan mit Menschen, die dort sportmissionarisch unterwegs sind. Nicht nur im Fußball, auch in anderen Sportarten. Und das ist irgendwie eine besondere Gabe. Ich sage zu ihm, du bist eigentlich ein Kasache, zu Alex, weil er hat so eine Art, ich weiß auch nicht, ich kann es nicht so erklären, aber da ist eine unglaubliche Nähe, die er schaffen kann, auch zu den Kindern. Und generell, das ist wirklich großartig. Jetzt reisen sie wieder dorthin im August und werden dort praktisch eine kleine Konferenz machen für alle, die in der Sportmission tätig sind. Ja, jetzt kommt ihr vielleicht ins Spiel. Hilfstransport, das sind so die 8 Regionen. Das seht ihr hier unten auf der Karte, wo wir Hilfstransporte hinschicken. Und wir sammeln nach wie vor Hilfsgüter, weil sie wirklich sehr notwendig sind. Gerade jetzt war unser Leiter und mein Freund Alexander dort vor wenigen Wochen und hat das nochmal bestätigt bekommen, wie hilfreich das ist oder wie notwendig es ist, dass die Leute diese Sachen bekommen und wie das auch dann eine offene Tür fürs Evangelium ist. Wir sammeln hier jetzt demnächst in Wölmersen. Ihr könnt euch das ja mal merken oder abfotografieren oder ich kann euch die Folie auch dann nochmal schicken. Hauptsächlich an dem Samstag, dem 9.5. Wenn ihr euch da beteiligen wollt oder wenn ihr gute Sachen habt, die ihr abzugeben habt, dann könnt ihr die gerne nach Wölmersen bringen. Genau, zum Schluss noch, wir waren zum ersten Mal auf JUMICO, das ist die Jugendmissionskonferenz in Stuttgart, vielleicht kennen das einige. Und das war wirklich großartig, unsere Arbeit dort vorzustellen. Wir haben ganz viele Leute kennengelernt, die diesen russlanddeutschen Hintergrund haben. Die kamen und haben gesagt, Mensch, meine Oma kommt aus Kasachstan oder meine Eltern kommen aus Kasachstan. Und diese Leute, die daher kamen, die wollten nicht zurück nach Kasachstan. Also ich habe oft vergeblich versucht, die zu gewinnen, weil ich dachte, das ist doch naheliegend. Aber die waren froh, dass sie da weg waren, weil es war ja nicht ihre Wahlheimat. Die haben da Schlimmes erlebt und die wollten da nicht mehr hin. Und jetzt dreht sich das Blatt. die Kinder und die Enkel derer, die damals aus Kasachstan kamen, die wollen wieder nach Kasachstan. Und so haben wir jetzt gerade bei Yumiko 4 junge Frauen, komisch, dass es immer hauptsächlich die Frauen sind, wir nehmen auch Männer, die jetzt bereit sind, Kurzzeiteinsätze mit uns zu machen. Wir haben hier geworben, wir haben ungefähr 4-5 Projekte in Kasachstan, wo Leute auch für ein halbes Jahr oder ein Jahr hinkommen können, so wie so ein Auslands-FSJ machen können. Das kann man alles auch bei uns, ja, auf unserer Webseite kann man das alles einsehen, da sind alle Informationen hinterlegt. Also wenn ihr welche kennt, vielleicht gehört ihr selber dazu, ihr sagt, wir wollen mal ein Jahr im ich möchte mal ein Jahr im Ausland machen, bevor ich studiere oder bevor ich eine Ausbildung mache, seid ihr herzlich willkommen, mit nach Kasachstan zu kommen. Ihr werdet das nicht bereuen. Ich kann fast dafür garantieren, dass das tolle Rahmenbedingungen sind und eine gute Möglichkeit sind, Gott zu dienen. Ja, auch bei den Baueinsätzen, wir machen wieder 2 Baueinsätze im August. Handwerker suchen wir auch immer, die mitkommen. Auch bei kürzeren Einsätzen, wir haben jetzt ein Kindercamp 3 Wochen im Juli. Also wer im Sommer noch nichts vorhat, wer immer Urlaub buchen wollte und immer irgendwie daran gehindert wurde, jetzt wisst ihr warum. Ihr könnt 3 Wochen mit nach Kasachstan kommen und dort muslimischen Kindern die Liebe Gottes nahe bringen. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, ein Teil davon zu werden. Ja, herzlichen Dank für euer Interesse. Ausbildung? Nee, in Kasachstan nicht. Aber man kann ja, wenn man dieses Auslands-FSJ macht, dann, wenn man zum Beispiel nachher soziale Arbeit studieren möchte, dann wird das als Praktikum angerechnet. Ja, wir fördern sie. Es gibt in Kasachstan, das ist ja eine Besonderheit in Deutschland mit unseren Ausbildungsprogrammen, das gibt es so nicht dort. Aber wir unterstützen sie, dass sie Arbeit bekommen, dass sie Berufe lernen, dass das geschieht. Aber nicht in diesem Rahmen, wie wir das kennen, weil es auch keine Abschlüsse gibt. Ja, ja. Okay, herzlichen Dank.
Ja, lieber Markus, vielen herzlichen Dank. Wir singen noch ein gemeinsames Lied, sammeln dabei die Kollekte ein und ihr habt, ich will nicht sagen die einmalige Chance, aber die besondere Chance, gerade jetzt die Arbeit in Kasachstan zu unterstützen mit der Kollekte. Dankeschön.
Ja, ich möchte heute über das Thema Barmherzigkeit sprechen. Wir können gleich mal die erste Folie einblenden. Ich habe das genannt, mach's wie Jesus, sei barmherzig. Ich starte mit einer Begebenheit, die unsere Tochter letztes Jahr erlebt hat, die aber eigentlich nichts Besonderes ist und die wir wahrscheinlich alle in einer ähnlichen Form kennen. Sie war auf dem Weg in den Urlaub und befand sich am Frankfurter Flughafen, war da bei Burger King und dann kam ein Obdachloser auf sie zu, sprach sie an. Der hatte noch so eine Decke, also vielleicht ist der Flughafen nicht unbedingt so ein Ort, wo man das erwarten würde, hat wahrscheinlich da draußen vor dem Flughafen geschlafen, kam dann rein und fragte sie, ob sie ihm ein bisschen Geld geben könnte, damit er sich was zu essen kaufen kann. Und sie hat ihn irgendwie abgewiesen. Und dann beobachtete sie, wie es weiterging. Dieser Obdachlose sprach einen, sah aus wie ein Geschäftsmann mit Anzug und Krawatte, von dem man vielleicht nicht unbedingt erwarten würde, dass er diesem Mann jetzt Geld gibt. Und aber dieser Obdachlose sprach diesen Mann an, so mit Aktentasche. Und dann fragte dieser Geschäftsmann oder dieser Reisende den Obdachlosen, was er denn essen will, und ging mit ihm dann zu dem Tresen und bestellte für ihn ein Menü. Und alles so in Seelenruhe. Und Annika, unsere Tochter, beobachtete das. Und dann fing der Mann an zu weinen, dieser Obdachlose, weil dieser Geschäftsmann so barmherzig war. Und das führte dazu, dass Annika anfing, so innerlich zu weinen. Sie war so beschämt in diesem Moment, dass sie diesen Mann abgewiesen hat. Das ging so tief, weil sie eigentlich auch ein offener, menschenfreundlicher Typ ist. So die Frage, also weniger die Frage, gebe ich jetzt jedem was, der mich um Geld bittet? Das ist vielleicht in Helmeroth einfach, ja, weil da nicht so viele Obdachlose an die Tür kommen, sondern mehr so diese Beobachtung, warum bin ich in manchen Situationen so hartherzig? Oder warum entscheide ich mich, manchmal eben nicht zu helfen? Also ja, ich kann nur sagen, sie hat mir das dann nachher, diese Geschichte erzählt. Dann hat sie wieder geweint, weil das so eindrucksvoll war, wie dieser barmherzige Mensch ihm da ein Menü gekauft hat. Und jetzt, als ich die Predigt vorbereitete, fiel mir diese Geschichte wieder ein. Und dann habe ich sie nochmal gefragt, ob ich das erzählen darf. Und dann war das wieder so unglaublich emotional. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Das ist nur ein Beispiel. Ich hatte eigentlich ein Bild dazu. Aber ich möchte euch jetzt an der Stelle mal mit hineinnehmen. Ich habe mal so ein paar Fragen vorbereitet und möchte, dass ihr darüber nachdenkt. Und im besten Fall, vielleicht könnt ihr mit dem Nachbarn mal kurz austauschen über diese Fragen. Das sind 5 Fragen. Könnt vielleicht mal so 1 Minute pro Frage euch Zeit nehmen. Und gerne auch ins Gespräch kommen. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch da alleine drüber nachdenken. Aber unterhaltet euch ruhig mal mit eurem Nebenmann, Nebenfrau und versucht mal, diese Fragen zu beantworten. Ja, vielen Dank. Ihr könnt ja die Fragen mit nach Hause nehmen und gerne weiter darüber nachdenken und sprechen, wenn ihr das für euch persönlich als wertvoll empfindet, darüber nachzudenken. Ich habe mal so eine Definition aus Wikipedia. Ich fand die sehr gut und nach meinen Recherchen und Wortstudien auch aus der Bibel fand ich es tatsächlich sehr treffend. Barmherzigkeit ist eine aktive Haltung des Mitgefühls und der Nächstenliebe, die Not bei anderen erkennt und tatkräftig lindert. Das deutsche Wort Barmherzigkeit, da steckt Arm und Herz drin. Also es bedeutet im Grunde genommen Herz, ein Herz für Arme. Und das Wort sowohl im Hebräischen und Griechischen kommt von Eingeweide. Das war damals in der Antike der Sitz der Gefühle, also etwas, was ganz so aus dem Innern herauskommt, so ein tiefes Mitgefühl, das manchmal auch Schmerz verursacht. Luther übersetzt das ja mit Jammern. Jesus sah die Menschen und es jammerte ihn. Also er hatte tiefes Mitgefühl mit den Menschen. Ich bin auf das Thema Barmherzigkeit gestoßen durch eine Predigt, die ich im Dezember gehört habe von Miham Kim Rauchholz. Vielleicht kennt jemand sie. Sie ist Dozentin an der Theologischen Hochschule Liebenzell. Sie hat auf der Evangelistenkonferenz diese Predigt gehalten. Und ich muss zugeben, das kommt bei mir nicht so oft vor, aber die Predigt hat mich so richtig erwischt. Also da saß ich da und habe irgendwie geheult, weil ich mich so getroffen fühlte. Ich hoffe, dass ihr das auch ab und zu erlebt, dass Gott so zu euch, also man muss nicht weinen, aber dass man wirklich getroffen ist und dass Gott so ganz klar irgendwie in unser Leben hinein spricht. Gott hat mir während der Predigt Situationen gezeigt, wo ich unbarmherzig war, wo meine Härte so zum Ausdruck kam. Und es waren ganz konkrete Situationen in meiner Familie, mit meinen Kindern zum Beispiel, die mir dann vor Augen standen. Und das tat dann nochmal weh. Also es hat damals schon Schaden angerichtet. Und als ich daran erinnert wurde, hat es nochmal irgendwie richtig weh getan. Und es war nicht so eine Sache wie, um das vielleicht mal zu beschreiben. Es war nicht so eine Sache wie, ach, da warst du lieblos, du musst dich jetzt da entschuldigen. Das passiert uns ja allen, ja, wo wir uns falsch verhalten und wo wir sagen, das muss ich vielleicht klarstellen, das war nicht in Ordnung. Sondern ich merkte, das geht tiefer. Das ist ein Problem meines Herzens. Das ist irgendwie, also Gott will hier vielleicht grundsätzlich was mit mir machen oder verändern. Und ich weiß nicht, ob ihr auch das Gefühl schon mal hattet, dass ihr denkt, boah, ich glaube, ich brauche eine Operation an meinem Herzen, also im geistlichen Sinne, weil die Situationen immer wieder kommen und weil das, was in mir ist oder wer ich bin, immer wieder so zum Ausdruck kommt und vielleicht auch eben Menschen verletzt und schadet oder mich nicht richtig dazu führt, dass ich mich nicht richtig verhalte. Also es ging wirklich tief. Miriam Kim Rauchholz hat damals über Matthäus 18 gesprochen. Das wird man vielleicht in dem Zusammenhang jetzt gar nicht denken. Das ist die Geschichte vom Schalksknecht, also vom unbarmherzigen Schuldner. Da geht es nämlich auch um Barmherzigkeit. Und wir kennen wahrscheinlich alle die Geschichte. Also ich habe schon sehr oft darüber gepredigt, über Vergebung, Versöhnung und so weiter. Aber es gibt so einen kleinen Teil, den ich immer so ein bisschen umschifft habe und ausgespart habe. Um den ging es dann eigentlich. Also die Geschichte ist ja die, dass der Knecht eine Riesensumme Schulden hat beim König und der will das Geld eintreiben, er kann es aber nicht bezahlen, er will ihn und seine Familie als Leibeigene nehmen, dann fällt er vor dem König nieder, sagt, erlass mir die Schuld. Das ist eigentlich ein astronomischer Betrag, er hätte das nie zurückzahlen können, ein Millionenbetrag, aber der König ist so gnädig und er lässt ihm die Schuld. Und dann geht dieser Knecht zu seinem Mitknechten, der ihm umgerechnet eine kleinere Summe schuldet, der die auch nicht zurückzahlen kann und ihn bittet, ihm die zu erlassen. Und er sagt, nee, zahl mir das was zurück und wirkt ihn, springt ihm an den Hals und erwartet von ihm, dass er das zurückzahlt. Das ist die Situation. Und dann ist das Spannende, die Reaktion des Königs darauf und vor allen Dingen auch dann, wie Jesus das auslegt. Und die vier Verse, die schauen wir uns jetzt mal kurz an. Das ist Matthäus 18, Vers 32. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm, du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da mit jenem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Und das ist so dieser letzte Teil, den ich immer so galant umschifft habe, aber der mir jetzt so auf die Füße gefallen ist. Das Problem ist hier, dass Gott scheinbar seine Gnade wieder zurücknimmt. Also es ist wahrscheinlich die einzige Stelle im Neuen Testament, die das nahelegt. Also obwohl er ja ihm die Schuld erlassen hat, diese große Schuld, übergibt er ihn jetzt, weil er eben nicht barmherzig ist, den Folterknechten, bis er alles zurückgezahlt hätte. Und da er es ja nicht zurückzahlen konnte, musste er mit seinem Leben bezahlen. Das ist erstmal ganz schön verstörend, würde ich sagen. Also da muss man erstmal schlucken. Ist das so, dass Gott dann seine Vergebung wieder zurücknimmt und sozusagen das Heil wieder nimmt? Ne? Können wir unser Heil verlieren? Kann ein Mensch verloren gehen, der einmal sich für ein Leben mit Jesus entschieden hat? Ich habe immer argumentiert, nein, das eigentlich nicht. Ich habe immer gute Argumente gehabt. Ich habe die auch bis heute. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, dass das, was Gott uns einmal vergeben hat, ein für alle Mal vergeben ist, weil Jesus dafür bezahlt hat. Das glaube ich auf alle Fälle. Aber wenn dieser Text nicht das Gegenteil jetzt beweist, dann doch zumindest zum Ausdruck bringt, dass das Mindeste, wie wichtig Gott Barmherzigkeit ist. Wie wichtig Jesus Barmherzigkeit ist. Wie zentral. Und es geht nicht nur um ein Menü für einen Obdachlosen, sondern hier, das ist ja eine Situation, wo ein anderer mich verletzt hat. Und interessanterweise ist das gleiche Wort. Ja, diese Barmherzigkeit, dieses tiefe innere Mitgefühl, auch für den Menschen, der an mir schuldig geworden ist, das hat vielleicht nochmal eine andere Dimension. Es gibt ja so Bibelstellen, auch wahrscheinlich andere, und da hat jeder vielleicht seine eigenen, die schwer zu verstehen sind, die nicht so, oder vielleicht sind sie gar nicht so schwer zu verstehen, aber sie passen nicht so in unser theologisches Schema, wo wir sagen, oh, das stellt das aber in Frage, was ich bisher immer so gedacht habe. Die sind wie so ein Stein im Schuh und wir versuchen das dann irgendwie für uns hinzubiegen, damit es dann doch irgendwie passt. Und so eine Stelle für mich ist Matthäus 25. Da ist der Text, da geht es um das Weltgericht. Ja? Wenn der Menschensohn, also Jesus, wird dann sich von seinem Thron erheben und wird, dann werden alle Völker vor ihm erscheinen, ja, Jesus in seiner Herrlichkeit, und wird alle Völker richten. Und dann wird er sie trennen, die Böcke und die Schafe, ne? Die Ungerechten und die Gerechten wird er voneinander trennen. Wir kennen wahrscheinlich die Stelle. Und dann sagt er zu den Gerechten, kommt her, ihr Gerechten des Herrn. Und wir würden jetzt hier erwarten, dass er sagt, ihr habt euch bekehrt, ihr habt geglaubt, ja, ihr seid in die Gemeinde gegangen, ihr gehörtet dazu oder so. Sondern er sagt an der Stelle, ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Also das kennzeichnet die Gerechten. Ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleider gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Und dann werden die Gerechten sagen, wann war das eigentlich? Wir können uns überhaupt nicht erinnern. Wann haben wir dir zu essen gegeben, Jesus? Wann haben wir dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich besucht? Und dann sagt der Jesus, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und im Gegenteil, zu den Ungerechten sagt ihr, ne, ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich hatte nichts zum Anziehen, ihr habt mir keine Kleidung gegeben. Ich war krank, ihr habt mich nicht besucht. Und die fragen genauso, aber wann war das? Wir können uns nicht erinnern. Wann haben wir dir nichts zu trinken, zu essen gegeben? Was ihr einem meiner geringsten Brüder nicht getan habt, das habt ihr mir auch nicht getan. Es geht ja auch um das Thema Barmherzigkeit. Ich weiß nicht, welchen Stellenwert das Thema Barmherzigkeit hat. Also angenommen, du müsstest jetzt mal so deine geistlichen Themen auflisten. Ich habe das mal so versucht. Ich würde sagen, bei mir steht ganz oben Mission und Evangelisation, würde man auch von einem Evangelisten wahrscheinlich erwarten. Dann kommt gleich Jüngerschaft, Nachfolge. Dann kommt Liebe, Hingabe und so weiter. Also Themen, über die ich oft rede, ne? So von den Prioritäten her. Und Barmherzigkeit kommt vielleicht so an Nummer 17. Ja, so ungefähr, keine Ahnung. Wie sieht deine Prioritätenliste aus? Was sind deine Themen? Und was ist, wenn Gott das anders sieht, wenn Gott das ganz anders gewichtet? Man kommt bei dem Thema auch nicht an dem barmherzigen Samariter vorbei. Und die Geschichte, die muss uns eigentlich auch ziemlich nerven. Wer die Geschichte wirklich verstanden hat, vom barmherzigen Samariter, also das, wen die Geschichte nicht stört, der hat irgendwas nicht richtig verstanden. Das ist noch so ein Stein im Schuh. Da kommt der Gesetzeslehrer zu Jesus und sagt, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Und Jesus sagt, du kennst ja die Gebote, ne? Und liebe Gott, also der kannte das, ne? Gott zu lieben von ganzem Herzen und seinen Nächsten wie dich selbst. Und fragt er, ja, wer ist mein Nächster? Und dann erzählt Jesus die Geschichte von dem barmherzigen Samariter. Und das war ja so ein Typ, der gehörte ja zur falschen Gemeinde. Der war ja gar nicht richtig gläubig. Ja, also wir würden sagen, der ist ja gar nicht bekehrt. Das war wahrscheinlich sogar ein Irrlehrer. Den nimmt Jesus hier als Beispiel. Muss man sich mal vorstellen, ich traue mich gar nicht, irgendwelche Leute zu nennen, von denen wir denken, also die sind ja bestimmt auf dem falschen Weg. Ja, aber so jemand nimmt Jesus und sagt, hier, das ist der, der das ewige Leben ererbt. Warum? Weil er geliebt hat und weil diese Liebe in seiner Barmherzigkeit zum Ausdruck gekommen ist. Der hat sich Zeit genommen, der hat Geld investiert, der hat sich in Gefahr begeben, der hat mit dem geholfen, was er hatte. Das ist ein Beispiel für den, der ewiges Leben ererbt, weil er Nächstenliebe getan hat. Also, ja, selbst wenn ich das so erzähle, dann merke ich, irgendwas stört mich da, ne? Also, ich würde sagen, ja, aber, ne, man muss sich ja natürlich bekehren und man muss so, ne. Was ist mit dem Priester und dem Leviten, die da auch vorbeigingen? Also das waren ja eigentlich die Bibeltreuen. Also der Priester und der Levit, die gingen an dem, der unter die Räuber gefallen war, vorbei und haben die Straßenseite gewechselt. Weil die mussten in den Gottesdienst, die hatten Termine. Die hatten ihre Verpflichtungen in der Gemeinde. Die hatten keine Zeit, sich da aufzuhalten. die Bibeltreuen. Ja, was machen wir mit den Stellen? Zurück mal zu Matthäus 18. Das, was dieser unbarmherzige Schuldner oder Schalksknecht getan hat, das, um das mal klarzustellen, das war ja nicht falsch. Er hatte ja das Recht, sein Geld zurückzufordern. Also wenn Thorsten mir jetzt zum Beispiel 100 Euro schuldet und ich dann irgendwann zu ihm komme und sage, ey, ich könnte das Geld mal zurückgebrauchen, ja, bitte bezahl deine Schulden, dann ist das ja völlig korrekt. Das ist völlig in Ordnung. Ich habe ja das Recht dazu, das ist ja mein Geld. Ich habe ihm das ja geliehen, ich war ja schon barmherzig. Jetzt will ich das Geld zurückhaben, also alles völlig in Ordnung. Aber im Reich Gottes, angesichts dessen, was er in seiner Beziehung zu Gott erlebt hat, war es falsch. Warum? Weil er in der Barmherzigkeit versagt hat. Seht ihr, und das sind oft so die Situationen auch in unserem Leben. Wir können richtig liegen, also so vom Prinzip her. Wir können sogar erfolgreich sein. Wir denken, boah, ich habe doch nichts falsch gemacht. Die Reaktion war logisch. Ich habe getan, was notwendig war. Es kann sein, dass du gute Gründe hast für die Dinge, die du tust. Vielleicht sogar dafür, dass du Menschen auf Distanz hältst. Kannst du gute Gründe haben und doch kann es absolut falsch sein, weil du in der Barmherzigkeit versagt hast und weil dieses Thema Barmherzigkeit für Gott so ein wichtiges Thema ist. Jakobus schreibt, es wird ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Es war so, als ob Jesus zu mir sagt, Markus, du darfst eigentlich alles sein, nur nicht unbarmherzig. Du kannst von mir aus geizig sein, du kannst neidisch sein, vielleicht bist du ein Betrüger wie Jakob oder ein Ehebrecher wie David oder vielleicht ein Mörder wie Mose. Und nach Jesu Definition bin ich das auch alles. Es kann sein, dass du das alles bist und das kriegen wir irgendwie gemeinsam hin. Aber eins darfst du nicht sein. Unbarmherzig. Warum? Weil du nur deshalb am Leben bist, weil ich barmherzig mit dir bin. Weil ich dir vergeben habe, weil ich dich nicht abgeschrieben habe. Das ist das Fundament deines Glaubens und deines Lebens, dass ich barmherzig bin. Dass ich tiefes Mitleid mit dir habe und hatte, dass mich das berührt hat, deine Not, deine geistliche Armut. Und dass ich meinen Sohn geopfert habe, um dich zu retten. Du lebst von meiner Barmherzigkeit jeden Tag neu. Dass ich mit dir barmherzig bin. Deswegen darfst du nicht unbarmherzig sein. Auch im Blick auf gottlose Menschen, also diese Stellen, wo steht, Jesus, es jammerte ihn, ne? Das sah Jesus ja immer die Menschen und er hat ja immer diese besondere Liebe zu Sündern gehabt. Er war ein Freund der Zöllner und Sünder, mit den Selbstgerechten ist er oft hart umgegangen. Ja, aber mit denen, die es nicht geschafft haben, mit den Zöllnern und Sündern, da hat Jesus große Barmherzigkeit walten lassen. Und das ist auch so für mich so ein Maßstab, ja, wie verurteilend sind wir mit Menschen, die so in Sünde leben. Ja, wir wollen oft die gewinnen, über die wir vorher schon zu Gericht gesessen haben, die wir innerlich eigentlich schon abgeurteilt haben, weil sie sich anders verhalten, weil sie unsere Werte nicht leben oder was weiß ich. Ich verzichte jetzt auf Beispiele. Noch eine Frage, woher kommt unsere Härte? Warum erbarmt sich dieser Schalksknecht nicht, obwohl ihm so viel vergeben wurde? Warum geht der Priester und der Levit an dem vorbei, der unter die Räuber gefallen ist? Mir fiel da so ein altes Lied von Manfred Siebald ein, wer keine Gnade kennt und kein Erbarmen, wie kann der lieben können und selbst verzeihen? Doch wer Vergebung fand in offenen Armen, der wird voll Dank und auch voll Liebe sein. Und da steckt für mich viel drin, dass ich oft auch diese Härte erlebe bei Menschen, die selbst Härte erlebt haben. Also vielleicht durch ihren Vater oder durch irgendwelche anderen Menschen, die prägend waren. Wer selbst keine Liebe erfahren hat, dem fällt es schwer, Liebe weiterzugeben. Wer dem selbst nie vergeben wurde, dem fällt es schwer zu vergeben. Also wahrscheinlich auch nicht immer so, aber das ist doch eine starke Tendenz, dass es vielleicht auch mit unserer Geschichte zu tun hat. Und es zeigt umso mehr, wie sehr wir darauf angewiesen sind, doch wer Vergebung fand in offenen Armen, dass wir diese Vergebung von Gott und diese Liebe und diese Zuwendung Gottes, dass wir die absolut nötig haben und brauchen und erfahren müssen, damit diese Liebe auch weiterfließen kann. Aber ich würde sagen, in erster Linie oder das Hauptproblem ist die Beschaffenheit unseres Herzens. Also diese Härte in uns, die wir wahrscheinlich alle kennen hier und da. Es hat was mit der Beschaffenheit unseres Herzens zu tun und es hat mit Stolz zu tun. Nichts zeigt so sehr unser stolzes, erlösungsbedürftiges Herz wie unsere Unbarmherzigkeit. Und Jesus benennt das mal so als Hauptproblem, diesen Stolz. Er sagt, lernt von mir, ich bin von Herzen demütig und sanftmütig. Also dieses sich unterordnen, sich etwas sagen lassen von anderen in unseren Beziehungen, ja, in der Ehe zum Beispiel oder im Straßenverkehr sich unterzuordnen, ja, oder auch dem Arbeitgeber sich unterzuordnen, ne, und nicht die Faust in der Tasche zu haben. Und man könnte alle diese Ordnungssysteme, die Gott gegeben hat, auch in der Gemeinde sich unterzuordnen. Das sind alles solche Dinge, die gegen unseren Stolz gehen, die zeigen, wie stolz wir letztendlich sind. Und letztendlich geht es ja darum, sich Jesus unterzuordnen. Und er, ne, in Knechtsgestalt, ne, wurde ein Mensch wie wir. Er hat sich untergeordnet und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Jesus als unser großes Vorbild. Ja, das war so absolut ohne Stolz. Diese Demut als Vorbild für uns und wir ordnen uns ihm unter. Das ist natürlich ein Prozess. Also ich glaube, dass Stolz und Barmherzigkeit, dass es da wahrscheinlich eine enge Verbindung gibt. Und das wiederum ist der Beweis dafür, wie sehr wir die Barmherzigkeit Gottes nötig haben, auch für unsere Unbarmherzigkeit. Also, dass Gott uns dennoch barmherzig ist, obwohl er diese Härte in uns sieht und diese Unbarmherzigkeit. Miriam Kim Rauchholz, die diese Predigt hielt, die mich so getroffen hat, die hat am Ende dann eine Studentin zitiert, die in ihrer Masterarbeit am Ende etwas geschrieben hat, was hier ganz gut herpasst. Ich habe das mal hier. Ja. Wenn du die Wahl hättest zwischen einem Leben, in dem du keine Heilung brauchst, oder einem Leben, in dem du Heilung erfährst, für welches Leben würdest du dich entscheiden? Ein Leben, in dem du keine Hilfe brauchst, oder ein Leben, in dem du Hilfe erhältst? Welches würdest du wählen? Ein Leben, in dem du keine Vergebung brauchst, oder ein Leben, in dem dir Vergebung zuteil wird? Welches würdest du wählen? Ein Leben, in dem du keine Gnade brauchst, oder ein Leben, in dem dir Gnade zuteil wird? Welches Leben würdest du wählen? Die erste Option ist immer einfacher, weil sie weniger bedürftig ist. Aber die zweite Option, die hat etwas Geheimnisvolles oder Wundervolles in sich. Heilen, helfen, vergeben und Gnade gewähren und auch erstmal empfangen sind eigentlich alles Ausdruck der Liebe. Ohne das Bedürfnis nach Heilung, nach Vergebung, nach Gnade gibt es weniger Möglichkeiten, Liebe auszudrücken und selbst Liebe zu erfahren. Und wenn ich das so lese oder höre, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich will das eigentlich gar nicht. Das hat natürlich auch mit meinem Stolz zu tun. Ich will keine Heilung erfahren müssen, darum vermeide ich jede Situation, in der ich verletzt werden kann. Ich will auch am liebsten keine Vergebung empfangen müssen, weil das heißt, ja, dass ich irgendwas falsch gemacht habe, was Vergebung notwendig macht. Und ich will auch keine Gnade, das verletzt meinen Stolz. Ich will gut sein, ich will nicht abhängig sein von der Gnade, die mir jemand gibt. Ich will das überhaupt nicht nötig haben müssen, versteht ihr? Dass mir jemand gnädig ist. Ich will es gleich richtig machen. Aber ist es tatsächlich möglich, zu lieben und sich lieben zu lassen, ohne dass ich eben diese Gnade und diese Vergebung und Heilung empfange. Wenn ich jetzt nur mal an unsere Ehe denke, ist Ehe möglich, ohne dass man barmherzig miteinander ist und dem anderen Gnade und Vergebung gewährt? Ich würde sagen, also ich kann mir keine Ehe vorstellen, wo das möglich ist, ohne dass ich Gnade erfahre für meine Fehler oder für mein So-Sein. Und diese Barmherzigkeit, die so alle Schande und alle Scham auch bedeckt. Oder im Umgang mit den Eltern, mit ihren Kindern. Ja, kann man lieben, ohne barmherzig zu sein? Oder die Kinder mit ihren pflegebedürftigen Eltern, die vielleicht dement sind. Ja, geht das ohne Gnade? Geht das ohne Barmherzigkeit? Natürlich nicht. Könnte immer so weitermachen. Es beginnt alles, ich komme zum Schluss, es beginnt alles damit, dass wir uns von Gott helfen lassen. Und mir kam immer dieses Lied in den Sinn, vielleicht die Älteren kennen das bestimmt, mir ist Erbarmung widerfahren. Erbarmung, deren ich nicht wert, das zähle ich zu dem Wunderbaren, mein stolzes Herz hat's nicht begehrt. Ja, ein wunderbares Lied, auch wenn wir das heute wahrscheinlich nicht mehr singen oder nicht mehr oft gesungen wird. Und ich möchte mal schließen mit noch einem Zitat von Søren Kierkegaard, der gesagt hat, das Höchste, was ein Mensch vermag, ist, dass er sich von Gott helfen lassen kann. Gott dringend nötig zu haben, ist des Menschen höchste Vollkommenheit. Und ich lade euch jetzt ein, dass wir mal alle aufstehen und dass wir mal zusammen beten, dass wir eine Zeit, also ihr dürft gerne schon aufstehen, dass wir einfach vor den Thron Gottes treten und dass wir, und ich ermutige dich, dass du erstmal Gott dankst für seine Barmherzigkeit. Wir kommen von Ostern her, dass Jesus sein Leben für dich gab und dass du von seiner Barmherzigkeit lebst, dass er dir vergeben hat, dass er dir gnädig war und dass er dir immer wieder auch gnädig sein wird und dir heute gnädig sein wird, die heute barmherzig mit dir ist, morgen barmherziger ist mit dir, als du vielleicht mit dir selbst, dass wir ihn dafür loben und danken für seine unendliche Barmherzigkeit, die er für uns hat und dass wir ihn dann auch bitten, dass er uns hilft, barmherzig zu sein, unser Herz zu verändern, barmherzig zu sein mit den Menschen, die er uns in den Weg gestellt hat, auch um Vergebung bitten, wo wir nicht barmherzig waren. Und ja, ihr könnt einfach, ich lasse 1-2 Minuten Stille, dass wir beten können und ich schließe das dann im Gebet ab. Ja, lieber Vater, wir stehen hier gemeinsam vor dir und wir danken dir für deine große Barmherzigkeit. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Danke, Herr, dass du uns immer wieder vergibst. Danke für deine Erlösung. Danke, dass du deinen Sohn für uns geopfert hast. Wir danken dir, Herr, dass so unbegreiflich, wie sehr du uns liebst und wie geduldig und gnädig du bist. Und wir sehen, dass wir dich brauchen, dass wir diese Transformation brauchen unseres Herzens. Ich bitte dich, Herr, dass du unseren Stolz nimmst, dass wir uns dir unterordnen. Verändere uns, verändere unser Herz, nimm die Härte. Hilf, dass wir barmherzig miteinander sind, auch mit denen, die an uns schuldig geworden sind. Mach du uns barmherzig. Danke, dass du auch barmherzig bist mit unserer Unbarmherzigkeit. Und dass du das siehst und dass du das auch deckst durch deine Liebe. Danke, dass du unsere Not gesehen hast. Danke, Herr, dass wir dein Herz bewegt haben. Dass deine Barmherzigkeit nicht mechanisch ist, sondern du hast uns angesehen und du warst tief berührt, als du uns gesehen hast in unserer Armut. Und danke, Herr, dass du uns begegnet bist. Danke dafür. Wir können es nicht genug sagen. Wir loben und preisen dich dafür. Amen. Ja, bevor wir zum Segen aufstehen, bleibt noch einen Moment sitzen, gibt es noch einen ganz kleinen Werbeblock. Ich habe ein paar Sachen mitgebracht, möchte kurz darauf hinweisen, das Beste, was wir bei Neues Leben herausgeben, ist dieser stille Zeitkalender. Die Älteren haben den wahrscheinlich schon. Ich empfehle den auch den Jüngeren. Den gibt es auch digital. Und das Besondere ist, dass... ich sage immer, das ist für Leute, die keine Zeit zum Bibellesen haben. Ne, dann was Kurzes. Man kann einen Vers lesen und eine kurze Auslegung dazu und hat doch einen Gewinn davon. Oder als Nahrungsergänzungsmittel. Wenn ihr eure Bibel schon lest, was sehr gut ist, dann finde ich, kann man das noch ergänzen, abends oder morgens, wann auch immer. Und das Schöne ist, dass hier ja steht, wann und wo Neues Leben Leute unterwegs sind. Heute steht, dass ich hier in Helmeroth bin. 8000 Menschen kriegen den. Die meisten haben das heute Morgen gelesen. Viele von denen haben für Helmeroth gebetet. Die haben gedacht, der Markus Pfeil braucht bestimmt Gebetsunterstützung, wenn der nach Helmeroth geht. Wo liegt das denn eigentlich? Dann gucken die in der Karte nach. Also ich habe heute Morgen, rief mich ein Bekannter an, schon der Sonntagmorgens ruft normal niemand an. Der hat angerufen und gesagt, boah, er wollte mal erzählen, der geht auf die Straße und es sind so viele zum Glauben gekommen. Und der wusste auch, dass ich heute in Helmeroth bin und betet für mich. Da gibt's ganz viele treue Beter. Also das ist eine wunderschöne Sache, ja. Herzliche Empfehlung. Ich habe dort auch noch ein paar Sachen von Kasachstan, und zwar diese schönen Karten, die hat eine junge Kasachin selbst gemalt und ernährt damit ihre Familie. Und die kostet 1,20 Euro. Und dann gibt es noch eine Faltkarte, die kostet 1,50 Euro. Und da geht auch ein Teil in Erlös in ein Frauenhaus, wo Frauen und ihre Kinder sind, die häusliche Gewalt erleben. Genau, die habe ich eigentlich jetzt immer dabei, diese Karten. Wem die gefallen, der darf die gerne erwerben. Da steht so ein Container, Hilfstransportcontainer, da kann man das Geld reinwerfen. Und hier ein kasachisches Kochbuch. Wenn ihr irgendwie russlanddeutsche Nachbarn habt, dann schenkt ihnen dieses kasachische Kochbuch. Das ist auch sehr schön. Gegen eine kleine Spende dürft ihr selbst überlegen, wie viel euch das wert ist. Vielen Dank. Jetzt stehen wir auf und bitten Gott um seinen Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und beschenke dich mit seinem Frieden. Amen. Einen schönen Sonntag und eine gesegnete Woche.